Mann, der hat mich so warm begrüßt. 15 Jahre grob ist das her, dass wir uns kennen. Und man kann gewissermaßen sagen, die Predigt hat ihren Anfang damals genommen. Nicht, weil ich damals den Johann kennengelernt habe, sondern weil damals Navina mir ein Buch gegeben hat. The Silence of Adam von Larry Crabb, das vielleicht der eine oder andere kennt, aber das mich dann doch ziemlich geprägt hat und mir nochmal so einen ganz anderen Blick gegeben hat auf ein Ereignis in der Bibel, den Sündenfall, den ich vorher so nicht kannte, diese Perspektive und diesen Blick. Und genau darum geht es heute. Das Schweigen der Männer ist ein Aspekt. Wir schauen uns zwei Bereiche dieser Geschichte an, die ich denke, die ganz leicht übersehen werden und wo man so ein bisschen, wenn man so drüber geht und denkt, na, das habe ich schon so oft gelesen, wo man so ein bisschen vielleicht nochmal ins Grübeln kommt, andere Aspekte sieht, die auch für uns, glaube ich, und in der ganzen Bibel ganz arg relevant sind. Wir schauen uns zunächst mal im kleinen Block an die Auswirkungen des Sündenfalls. Im idyllischen Garten Eden, so kann man das vielleicht beschreiben, da ist ein Podest geschaffen worden, um einen großen Test durchzuführen. Der Mensch war, wenn man das so ein bisschen formulieren will, vor dem Sündenfall auf Bewährung. Also wie macht er sich mit der ihm anvertrauten Aufgabe denn? Und im Grunde kann man das durch die ganze Bibel durchziehend auch sagen, mit dieser Verantwortung, die der Mensch bekommen hat, korrespondiert eine Fähigkeit, Entscheidungen zu treffen. Also Entscheidungen gehen mit Verantwortung einher. So banal ist es. Und das sehen wir auch immer wieder, meines Erachtens in der Bibel am pointiertesten, in der Geschichte mit dem Pharao, wo wir sehen, dass zwar eigene Entscheidungen auch gelenkt werden durch die göttliche Souveränität, aber die Verantwortung des Einzelnen nicht beiseite geschoben wird. Auch im Sündenfall ist das so. Der Adam trifft eine eigene Entscheidung. Man kann ja auch fragen, warum hat Gott es zugelassen? Und das ist eine berechtigte Frage. Es passierte innerhalb von Gottes Souveränität. Er hat es zugelassen. Aber am Ende ist Adam dafür verantwortlich gemacht worden von Gott. Und das sind so zwei Seiten einer Medaille. Und wir schauen uns zunächst mal an, zu was denn das geführt hat. Ganz zu Beginn, da heißt es in Genesis 2, Vers 16, folgende, nächste Folie einfach. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, ihn zu bebauen und ihn zu bewahren. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon darfst du nicht essen, denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Ganz einfach, der Mensch ist nicht absolut, er ist nicht Herr über alles. Das kommt in dem Text klar raus. Die Rollenverhältnisse sind klar. Gott ist Gott, der Mensch ist Mensch. Und Gott sagt auch, was die Konsequenz einer falschen Wahl sein wird. Der Tod. Es ist recht banal. Ein einfaches Regime, das da aufgestellt wird. Und es wird deutlich, was der Mensch ist. Er ist Verwalter, er ist Co-Regent. Er bekommt Verantwortung von Gott übertragen, ihn zu repräsentieren. Er ist ja auch, wir sind nach seinem Bild geschaffen. Und die Schöpfung zu bewahren. Er hat auch eine Aufgabe damit bekommen, der er nachkommen kann. Und er darf alles machen, nur so eine Klitzekleinigkeit, die darf er nicht machen. Und wir kennen das, ich habe drei kleine Kinder, wenn da irgendwie Bonbons auf dem Tisch liegen oder etwas Schokolade und man sagt, also jetzt haben wir schon genug gehabt und ihr dürft alles jetzt machen und spielen und so weiter, aber von dem dürft ihr nicht mehr naschen, jetzt war es genug. Ja, das ist ein Verbot, das ist schwer einzuhalten. Da tänzelt man um den Tisch herum und ganz besonders, wenn man so 3 Jahre erst ist, das ist schwierig. Und mir selber fällt das auch manchmal schwer mit Verboten. Also ich fahre gerne Auto, ich fahre schnell Auto. Diese Woche bin ich wieder geblitzt worden, obwohl ich weiß, wo alle Blitzer stehen, aber ich habe auf der falschen Straßenseite geguckt und dann juckt es im Fuß und dann denkt man, ein bisschen schneller, ein bisschen Spaß und zack, ein Zielfoto. Also Verbote, die haben manchmal auch so einen Reiz der Übertretung. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Und es muss ja nicht immer gleich so dramatisch sein. Aber was, glaube ich, da rauskommt, ist, dass man nicht immer an die Konsequenzen denkt. Also ich habe nicht an die 15 Euro gedacht, die es kosten wird. Da bin ich mir sicher, dass es so billig ist. Warum? Weil ich glaube, Sünde und die Versuchung, die damit einhergeht, die Tendenz aufbringt, dass wir die Konsequenzen ausblenden. Also wir schieben die so ein bisschen auf die Seite. Negative Folgen, das lassen wir mal. Und das sieht man auch in der Bibel. Also da fragt man sich schon manchmal, wie kann das sein, dass die Konsequenzen nicht überblicken? Also schon im Alten Testament, unmittelbar nach dem Sündenfall, wo die Geschichte mit Israel beginnt, kann man sich schon fragen, warum machen die das manchmal? Dann liest man das, dass der Abraham seine Frau als seine Schwester ausgibt. Okay, es ist nur eine Halblüge, sie ist seine Halbschwester, aber er denkt nicht an die Konsequenzen. Und am Ende endet seine Frau Sarah fast als Frau eines Königs in einem Harem. Also diese kleine Lüge hat eine Riesenkonsequenz, möglicherweise fatale Konsequenzen für sein Leben. Gott haut ihn da wieder aus der Patsche. Wir sehen Jakob, der irgendwie sich ungerecht behandelt fühlt von seinem Vater Isaak, obwohl doch Gott der Rebekka klar im Mutterleib schon gesagt hat, als die beiden Zwillinge da herangewachsen sind, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Und obwohl das doch eigentlich klar ist und alle wissen, wie es läuft, fühlt er sich irgendwie benachteiligt und heckt da mit seiner Mutter Rebekka diesen Trick aus. Wir scheißen den Vater. Wir nehmen das jetzt selber in die Hand. Der will irgendwie nicht so, wie wir wollen und wie es doch eigentlich sein sollte. Wir machen das. Und dass der dabei nicht gesehen hat, glaube ich, dass er seine Mutter nie wieder sehen wird. 20 Jahre ist er in Haran. In dieser Zeit stirbt Rebekka. Die Feindschaft oder die geglaubte Feindschaft mit Esau. 20 Jahre Trennung, Zwist und Hader in dieser Familie. Das hat er nicht überblickt, glaube ich. Der hat es verdrängt. Der wollte kurzfristig den Vorteil für sich haben und hat es beiseite geschoben. Und das ist, glaube ich, das Schwerwiegende, was man ausblendet. Manchmal ist es ja offensichtlich. Also ich habe meinen letzten Strandurlaub nicht im Irak gebucht. Warum? Irgendwie die Konsequenzen haben mich abgehalten. Ich gehe auch nicht auf der Autobahn joggen, weil es tödliche Konsequenzen haben kann. Und Klimmzüge mache ich auch nicht an Oberleitungen. Also so ein bisschen Verstand hat man ja manchmal. Aber manchmal blendet man ganz krasse tödliche Folgen aus. Das ist komisch. Und da fragt man sich manchmal, wie konnte das kommen? Und das ist, glaube ich, so ein Teil der Sünde, den man ganz leicht übersieht. Dass das in dem Moment davor, bevor es eigentlich zu dieser Übertretung kommt, da denkt man nicht an das Knöllchen, da denkt man vielleicht auch nicht dran, was das nachher für Auswirkungen innerhalb der Familie haben wird, dass man ein Kind bevorzugt oder ihm Unrecht tut in irgendwas. Schauen wir uns mal an, wie das mit dem Sündenfall dann konkret zusammenhängt. Drei Aspekte möchte ich herausleuchten lassen, was die Auswirkungen sind. Das ist Scham, Angst und Schuld. Zunächst mal Scham. Der Gegenpol von Scham ist Ehre. Scham und Ehre, wir kennen das alle. Nächste Folie nochmal, danke. Wir kennen das alle im Sündenfall. Da heißt es, Genesis 3, Vers 7, da wurden ihrer beider Augen aufgetan und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie hefteten Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze. Mit dem Sündenfall kommt Scham in diese Welt. Bis zu einem gewissen Grad ist das auch gut und normal. Ich gehe nicht ohne Kleidung auf die Straße. So weit, so gut. Aber in der Bibel wird klar gemacht, dass das nicht nur ein Gefühl ist. Also wir erleben ja Scham heutzutage eher als ein peinliches Gefühl. Irgendwas ist schiefgegangen, ich springe vom 3-Meter-Brett, die Badehose rutscht. Peinlich im Schwimmkurs, also nicht so gut. Das ist so Scham, wie wir sie ganz vereinfacht gesagt erleben, als Gefühl. Aber uns ist doch klar, wenn wir die Bibel lesen, dass da was Tiefgreifendes gestört wird. dieser Friede und dieser Zustand, der da davor war, dass Adam nackt sein konnte, ohne Scham, der ist zerbrochen. Ich kann nicht mehr so sein, wie ich bin. Das Verhältnis zu Gott ist gestört. Dieses Gefühl hat also einen tieferen Grund in der Sündhaftigkeit des Menschen. Der Gegenpol ist Ehre. Auch Ehre ist grundsätzlich mal jetzt nichts ganz Falsches. Die Bibel sagt, Ehre, wem Ehre gebührt. Aber auch das kann krass überspitzt und überzogen werden. Man kann auf beiden Seiten vom Pferd fallen, indem ich zu sehr schambehaftet bin und zu sehr die Ehre suche. Ein krasses Beispiel in der Bibel, gleich auch wenige Kapitel nach dem Sündenfall, Genesis 34, Dinah, eine Tochter Jakobs, von der Lea geboren. Diese Frau wird vergewaltigt von einem Mann. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Scham, Sünde in ihrer hässlichsten Facette. Entehrt, die Ehre verloren, geschändet, in der damaligen Kultur verbraucht für alle Tage. Das ist rum. Das ist die, die vergewaltigt wurde. So war man da gebrandmarkt. Aber was machen Simeon und Levi, zwei Brüder, die später Stammväter von Israel sind? Was machen die beiden? Die haben einen cleveren Plan. Um ihre Ehre wiederherzustellen, versprechen sie dem Sichem, wenn du dich und deine Stadt beschneiden lässt, dann ist das alles wieder gut. Schwamm drüber. Aber in dem Moment, wo alle Männer beschnitten sind, fallen die beiden über die Stadt her und bringen alle Männer um. Das ist Ehrenmord. Das ist im Grunde Ehre in ihrer brutalsten Facette, um diese Scham zu tilgen. Und das sehen wir, aus Scham wird gemordet, um die Ehre wiederherzustellen. Da kann man sich schon fragen, zu was sind wir bereit, wenn wir gedemütigt oder bloßgestellt werden, wenn wir dieses Gefühl der Scham erleben. Ich schäme mich nicht gern, wenn ich ehrlich bin. Ich gestehe auch ungern Fehler ein. Das ist immer mit Scham behaftet, wenn man irgendwie sagen muss, da habe ich Mist gebaut. Was mache ich da? Verheimliche ich das? Beschönige ich das? Gucke ich, dass es vielleicht keiner merkt? Bringe ich mich mit allen Mitteln in die Pole Position, um Ehre abzukassieren und gucke, dass ich da immer ganz vorne stehe, cool bin oder irgendwie was darstelle? Also muss man sich schon fragen, wie geht man mit diesem Gefühl um? Und was bewirkt es in meinem Leben? Zu was bin ich dann motiviert? Welche Schritte bin ich bereit zu gehen? Und man muss sich selber fragen, ist das ein Bereich, wo ich vielleicht ein Problem habe und wo ich getriggert werde? Ich glaube, nicht jeder ist in jedem Bereich gleich anfällig, aber da kann man sich schon mal fragen, reagiere ich da allergisch und versuche dann mit allen Mitteln das zu umgehen. Aber man muss sich auch klipp und klar sagen, mit dem Sündenfall beginnt eine lange Geschichte, die sich durch die ganze Bibel durchzieht und die ihren Höhepunkt am Kreuz findet wieder. Jesus Christus kam auch, um Scham wegzunehmen. In unserer Kultur ist das nicht so verhaftet. Ich habe ein Jahr in Indonesien gelebt. Ehre, Scham, dort ist die erste Frage, wenn du Christ geworden bist, wie ist deine Position? Bist du aus einem tiefen Stand vielleicht, aus der Gosse, aus dem Slum rausgerissen worden? Ist deine Ehre ein Stück weit wiederhergestellt worden? Da geht es nicht so sehr um die Schuld-Unschuld-Frage wie bei uns im Westen. Also ein ganz anderer Jesus sozusagen, der was anderes in den Vordergrund rückt für diese Menschen. Schauen wir uns den zweiten Aspekt an. Angst und Macht als Gegenpol. Und Gott, der Herr, rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich. Mit dem Sündenfall kommt auch neben der Scham die Angst, die Furcht. Ganz spannend ist für mich, der erste Bezugspunkt der Furcht ist nicht das Böse, nicht der Teufel oder irgendwie was Unwägbares, sondern ist Gott. Adam fürchtet Gott, weil er genau weiß, he's in charge. Der ist der Boss. Der entscheidet nachher alles. Vor dem Sündenfall gab es keinen Grund, Angst zu haben. Es gab keine Übertretung und der Mensch musste sich nicht fürchten. Danach ist klipp und klar, es gibt einen Allmächtigen, der Macht hat, zu verderben. Und Angst ist so ein richtiger Antreiber der Sünde, glaube ich. Also das ist so ein Kreislauf. Ich glaube, Angst ist eine der großen Motivatoren in unserem Leben, ob wir das wollen oder nicht. Auch das beginnt schon in Genesis wieder. Die spannende Frage, warum sagt denn Abraham, dass das seine Schwester ist, die Sarah? Warum? In Genesis, da heißt es in Kapitel 20, Vers 11, weil ich mir sagte, sie werden mich erschlagen um meiner Frau willen. Also der hatte Angst und hat sich überlegt, wie komme ich aus der Nummer raus? Ah ja, kleine Notlüge, gucken wir mal, ob wir das so hinbiegen können. Und schon haben wir das Schlamassel am Laufen. Angst ist Antreiber und Folge der Sünde zugleich, glaube ich. Sie lähmt manchmal und sie führt dazu, dass ich Dinge tue, die ich vielleicht rational eigentlich gar nicht tun will. Momentan ist das ja mit Corona so ein Ding. Überall wird es kontrovers diskutiert, bei uns am Arbeitsplatz auch. Schweige ich da aus Angst, um nicht irgendwie in eine Ecke gestellt zu werden, weil ich von einer anderen Meinung überzeugt bin? Ich erlebe es immer wieder, wie Kollegen auch unter Druck gesetzt werden durch andere Kollegen. Es kommt vor. Oder auch im Freundeskreis, wo Drucksituationen entstehen. Schweige ich dann aus Angst, um nicht irgendwie bei der Mehrheit in Ungnade zu fallen? Da ist man schnell dabei. Man will ungern irgendwo in eine Ecke geschoben werden oder mit so einem Label abgezeichnet werden. Und deshalb kann Angst ganz schnell in die falsche Richtung gehen. Und man gleitet ab und macht Dinge, die man nicht will. Aber man darf sich nicht täuschen lassen. Auch Macht kann missbraucht werden. Und vor allem subtiler Machtmissbrauch. Also nicht nur der große Machtmissbrauch, wo irgendeiner einem eine Pistole an den Kopf hält und einen zu was zwingt, das meine ich gar nicht, sondern es fängt in der Familie oft an. Auch da Genesis wieder. Bei Jakob, wenn man die Geschichte mal ein bisschen anschaut, dann merkt man irgendwann, naja, also der Isaak, der spielt ja auch eine Rolle. Die eigene Frau und der jüngste Sohn rebellieren sozusagen und machen einen Komplott, um den Segen zu stehlen. Wie kommt es denn dazu? Der Isaak, der schweigt. Der Isaak, der kommt dem Auftrag nicht nach, obwohl er von Rebekka sicherlich gesagt bekommen hat, hör mal zu, solange ich noch schwanger war und als die beiden im Bauch waren, da hieß es ganz konkret, der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Ist Isaak nicht in der Lage, Klammer, er hat Angst, seine kulturellen Vorstellungen zu überwinden, dass alles dem Erstgeborenen zufällt, dass das der Chef ist später im Ring. Und er deckt da alles zu. Nach mir die Sinnflut, Augen zu und durch. Wir belassen alles, wie es ist. Ich segne den Ältesten. Und er fragt sich gar nicht, wie könnte man das vielleicht besser handhaben und machen. Und durch diese subtile Machtdemonstration, nämlich den Deckmantel des Schweigens drüber zu legen, befördert er quasi schon die Sünde, die nachher Rebekka und Jakob gemeinsam begehen. Nämlich einen Komplott. Und sät Zwietracht zwischen seine Söhne. Auch da sehen wir, wenn man ein Machtwort spricht als Familienvater, innerhalb der Familie, das kann ganz gravierende Konsequenzen haben. Nicht jedes einzelne vielleicht immer so dramatische, wie in diesem Fall, 20 Jahre Trennung. Aber man muss aufpassen, man muss vorsichtig sein. Man muss überlegen, was mache ich mit dieser Macht und Verantwortung, die ich bekommen habe. Überall, auch im Job. Ich kann Leute ungerecht behandeln. Angestellte, Mitarbeiter, Kollegen, Kunden. Ich kann meine Position ausnutzen. Es muss nicht immer gravierend sein, aber es kann nachher krasse Konsequenzen haben. Und auch hier sehen wir schon an den Beispielen in der Bibel, Isaak, der hat geschwiegen, hat nichts gemacht eigentlich oder ist nicht so gemacht, wie er sollte und hat geschwiegen wie der Adam, wie wir gleich noch sehen werden. kommen wir zum nächsten Punkt. Schuld und Unschuld. Das ist so die Kategorie des Sündenfalls, die uns, glaube ich, am vertrautesten ist. Wir leben in der Welt griechisch-römisches Recht geprägt, deshalb ist das für uns das Normalste. Jesus kam, um unsere Schuld zu vergeben. Schauen wir uns mal an, wie denn das im Sündenfall beschrieben wird. Genesis 3, Vers 8 bis 13, da heißt es: Und sie hörten die Stimme des Herrn Gottes, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesicht des Herrn Gottes, mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und der Herr Gott rief den Menschen und sprach zu ihm: Wo bist du? Da sagte er: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt bin, und ich versteckte mich. Und er sprach: Wer hat dir erzählt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe? Du sollst nicht davon essen? Da sagte der Mensch: Die Frau, die du mir zur Seite gegeben hast, sie gab mir von dem Baum. Und ich aß. Und der Herr Gott sprach zur Frau: Was hast du getan? Und die Frau sagte: Die Schlange hat mich getäuscht, da aß ich. Hier wird es ganz klar: Verantwortung muss übernommen werden. Spannend ist auch, obwohl das eine Zweierschaft ist, Mann und Frau, und obwohl man sagen könnte, Eva hat zuerst mit der Schlange das ausbaldowert, angesprochen wird Adam, der Mann. Ich glaube, in der Ehe trägt der Mann die letzte Verantwortung für die geistlichen Entscheidungen, die getroffen werden. Das heißt nicht, dass man als Frau raus ist aus dem Schneider. Das meine ich nicht. Eva musste sich sicherlich auch vor Gott verantworten. Aber Gott kommt zu dieser Zweierschaft, zu dieser Ehe, zu dieser Partnerschaft und fragt den Adam: Was hast du gemacht? Du musst mir Rechenschaft ablegen. Und was macht der Adam? Die erste Reaktion: Ha, die Tola war's. Ich bin doch unschuldig. Ja, das ist doch so, das, wo man bei kleinen Kindern doch auch immer sieht. Wenn ich reinkomme, alle drei heulen. Wer war's? Dann irgendwie alle zeigen auf den anderen und am Ende weiß man gar nicht mehr, wer war's. Also das kann man vergessen, das aufzudröseln. Beim Adam hat es nicht geklappt. Der konnte sich nicht rauswinden. Aber so ist es. Wie so ein kleines, bockiges Kind schiebt der Adam die Verantwortung weg. Ich war es nicht. Mensch, die ist schuld. Ich verantwortlich? Nein, warum denn? Und da merkt man schon, da ist so eine Zwietracht gesät. Der Mensch weigert sich da anzuerkennen, dass er Verantwortung hat und eigentlich tragen muss und gerade stehen muss dafür. Und im Grunde zeigt sich mit dem ganzen Sündenfall pointiert, wie Francis Schaeffer das mal in einem Buch »Wie können wir den Leben auf den Punkt gebracht« hat. Beim Sündenfall weigert sich der Mensch, mit dem persönlichen Gott im richtigen Verhältnis zu stehen. Deshalb sind Menschen heute anormal. Also der Mensch, der will das noch nicht mal wahrhaben, dass er da schuldig geworden ist. Das ist ja sozusagen der Zustand des Menschen nach dem Sündenfall. Und diese Kategorie Schuld und Unschuld, die ist uns eigentlich zutiefst zuwider. Und das ganze Erlösungsgeschehen, das danach in der Bibel beginnt, über Genesis bis zum Kreuz, zum Neuen Testament und das dann auch bei uns, in unserem persönlichen Leben weitergeht, das dreht sich nur darum, quasi diese Folgen des Sündenfalls, Scham, Angst und Schuld und natürlich noch ein paar andere wie Trennung und dass wir aus der Gemeinschaft herausgestoßen wurden, also Adam wurde ja auch aus dem Garten Eden rausgestoßen, bildlich, richtig, Grenze gesetzt, keine Gemeinschaft mehr. Dass das alles wieder repariert wird, dass Christus kommt, um das wieder aufzuräumen sozusagen. Am Kreuz wird Scham genommen, Angst überwunden und Schuld vergeben. Alle diese drei Aspekte werden sozusagen bedacht. Gemeinschaft wird wieder möglich mit Gott. Und es ist ganz wichtig, dass wir das sehen, dass das Alte Testament nicht irgendwelche alten Geschichten sind, die uns irgendwie nichts mehr angehen, die weit weg sind. Wo man sagt, ja gut, kann ich eh nicht so viel damit anfangen und die waren ja auch nicht besser als wir. Ja, das stimmt. Aber im Grunde, wenn man das mal genau sieht, ist das wie so eine Kugel, die da losgeschossen wird und die dann am Kreuz landet. Man muss das durchdenken und dann auch überlegen, was ist das in meinem Leben? Was bedeutet das für mich? Und jeder kann sich fragen, wo habe ich da Probleme? Bin ich so in meiner Schuld verhaftet, dass ich vielleicht gar nicht mehr in die Zukunft blicken kann? Man kann auch sagen, Schuld zerstört die Vergangenheit, belastet die Gegenwart und verbaut die Zukunft im Leben. Das sehen wir immer wieder in der Bibel. Und so kann Schuld einen blockieren im Leben. Schauen wir uns jetzt noch in einem zweiten Teil an, wie es denn überhaupt dazu gekommen ist. Das Schweigen der Männer. Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die der Herr Gott gemacht hatte, heißt es in Kapitel 3. Und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir. Aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Da sagte die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Wir kennen die Geschichte. Und wenn man das so aufs Erste liest, und so war das bei mir auch lange, dann dachte ich immer, also ja gut, die Eva war da halt blöd, hat da irgendwie Mist gebaut, aber so ganz begriffen das Verhältnis zwischen Eva und Adam habe ich nicht. Und man muss sich schon fragen, wie kommt es denn dazu, dass am Ende dann der Adam verantwortlich ist? Also das war immer was, was mich perplex dastehen lassen hat. Die Eva macht den ganzen Schlamassel doch falsch. Das ganze Schlamassel. Warum kommt Gott nachher zu Adam? Ich glaube, ein Teil ist, weil der Mann verantwortlich ist, aber wir können das auch aus der Geschichte noch rauslesen. Denn was ist, wenn Adam eigentlich die ganze Zeit daneben gestanden ist und das alles mitbekommen hat, was die Schlange mit Eva da bespricht? Und dafür gibt es einen guten Grund, das so anzunehmen. Wenn man sich da den Urtext anguckt, dann heißt es da ganz konkret, die Elberfelder übersetzt es wie folgt: Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr. Und Luther übersetzt: Und gab ihrem Mann, der bei ihr war. Also das Wörtchen, das da steht, da kann man sicher davon ausgehen, dass das räumlich da meint. Also Adam war da dabei. Der war nicht irgendwo und sie hat ihm das nicht später gegeben, sondern der war da dabei. Und jetzt ist doch die Frage, was bedeutet das? Wenn man sich die Geschichte zunächst anschaut, dann ist Adam seiner Verwalterrolle nachgekommen. Denn Eva wurde nach ihm geschaffen. Da war das alles schon gelaufen mit den Regeln. Und als die Eva dann da war, dann hat der Adam die offenbar auf die Seite genommen und hat gesagt: Hör mal zu, du bist neu hier, da gibt es ein paar Regeln. Da gibt es ein paar Regeln. Regel Nummer 1 ist, wir dürfen alles machen, Klitzekleinigkeit, der Baum da in der Mitte, von dem dürfen wir nicht futtern. Begriffen? Eva sagte ja offensichtlich, denn als die Schlange sie anspricht, dann antwortet sie doch ganz richtig: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. Also, der Adam ist seinem Auftrag, Verwalter zu sein, Repräsentant Gottes als von ihm geschaffenes Bild nachgekommen. Der hat der Eva verklickert, was die Konsequenzen sind, der hat sie unterwiesen und die wusste Bescheid. Wo liegt nun der Haken der Geschichte? Die Schlange antwortet der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, dass an dem Tag, da ihr davon esst, eure Augen aufgetan werden und ihr sein werdet wie Gott, erkennend Gutes und Böses. Und die Frau sah, dass der Baum gut zur Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Die listige Schlange verdreht der Eva nicht nur das Wort im Mund, sondern auch die Gedanken im Kopf. Das Denken wird vernebelt. Der kurzfristige Vorteil wird plötzlich nur noch gesehen, dass man Einsicht haben kann, dass das begehrenswert ist. Wahrscheinlich sah die auch noch schön aus, die Frucht, und lecker. Und dann sieht man nur noch das. Und alles Weitere gerät immer mehr nach hinten. Wenn ich unbedingt was will, dann irgendwann bin ich vielleicht auch bereit, alles dafür zu machen. Und denke gar nicht mehr über den sozialen, gesellschaftlichen Fallout nach, der damit einhergeht in meinem Umfeld, bei meinen Freunden, bei meiner Frau, bei meiner Familie. Die Konsequenz des Handelns wird ausgeblendet. Und was macht der Adam? Der steht doch daneben, der hört es doch. Und der merkt doch, jetzt geht es doch in eine völlig falsche Richtung. Der macht nichts. Niente, nada, nichts. Der macht nichts, der schaut nur zu. Der schaut zu, wie Eva die Frucht nimmt und isst und sie ihm dann anbietet. Etwas plakativ gesagt, schaut er zu, wie Eva sich umbringt und bringt sich dann selbst um. Das ist pointiert gesagt der erste Doppelsuizid in der Bibel, wo die beiden Deppen nicht begriffen haben, dass sie sich gerade umgebracht haben. Also so kann man das mal ganz krass formulieren. Man begeht einen Suizid, aber weil die Konsequenz halt lange dauert und man nicht sofort stirbt, endet es halt leider ein paar Jahre später tödlich. Also das muss man sich schon mal geben, dass das so passiert. Und der Adam, was macht er? Der guckt nur zu, der macht nichts. Das ist Wahnsinn. Und das ist, glaube ich, was man ganz leicht überliest in der Geschichte. Adam ist passiv und still in diesem Moment. Der ist zwar physisch präsent, aber emotional total abwesend. Entweder wollte er es nicht hören, weiß ich nicht, oder er hat es zwar gehört und es ging links rein, rechts raus, oder er hat es nicht begriffen, hat nicht drüber nachgedacht. Ich weiß es nicht, das wird nicht gesagt. Aber der ist da, aber emotional abwesend. Seine Sünde beginnt mit Schweigen, mit Passivität. Und das haben wir dann immer wieder in der Bibel. Und das übersieht man leicht, weil es ja nicht so explizit gesagt wird. Das Schweigen oder einfach was hinnehmen einen großen Anteil an dem hat, was nachher passiert. Der Isaak, das haben wir schon angesprochen, der schweigt jahrelang offensichtlich über ein ganz klares Statement von Gott und kehrt es unter den Teppich und sät dadurch Zwietracht in seiner Familie. An dieser Passivität Isaaks zerbricht fast die ganze Familie. Die Söhne sind nah dran, sich gegenseitig umzubringen. Die Sarah schlägt dem Abraham vor, er soll doch die Magd Hagar nehmen, nachdem sie es nicht mehr erwarten kann, endlich irgendwie, dass diese Verheißung in Erfüllung geht, die der Abraham mehrfach bekommen hat. Der Abraham, da wird nicht gesagt, dass er irgendwie diskutierte oder irgendwas gemacht hat. In Genesis 16, Vers 2 heißt es lapidar und Abraham hörte auf Sarais Stimme. Punkt. Der nimmt es halt so hin, diesen Vorschlag. Ja, machen wir mal. Und das Brutale ist doch, dass Israel noch tausende Jahre später an den durch Ishmael in die Welt gerufenen Arabern laboriert. Also die Sünde hat unglaublich lange Konsequenzen. Diese Passivität, an der knabbert Israel noch heute. Und uns, glaube ich, da muss man gar nicht viel dazu sagen, fällt es gar nicht schwer, diese Passivität auch mit diesen Gefühlen und mit diesen Problemen, die mit dem Sündenfall in die Welt gekommen sind, in Verbindung zu bringen, nämlich Scham, Angst und Schuld. Wenn man das zu lange zudeckt, zu lange passiv ist, das gilt jetzt nicht nur für Männer, meine ich, also ich glaube, der Adam ist ja repräsentativ auch für die ganze Menschheit, dann endet es nicht gut, wenn ich was schweigend einfach nur hinnehme. Man kann ja auch mal nochmal überlegen, was das Gegenteil ist von Passivität und Schweigen, ist doch Sprechen. Und genau das ist das, wenn man das genau anguckt, was im Schöpfungsbericht eigentlich Gott macht. Der spricht ja nur. dadurch schafft er, er spricht und es wird. Das ist der Auftrag im Grunde auch an den Adam. Er benennt zuerst die Tiere auch. Er spricht und es wird was. Durch Sprechen passiert ganz viel. Das ist ein aktives Tun und kein passives Dahinnehmen oder Hinnehmen. Und man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn der Adam kurz einen aktiven, zündenden Gedanken gehabt hätte und gesagt hätte, jetzt spreche ich mal mit der Eva darüber. Also hör mal zu, das ist ja ganz gut, was da die Schlange sagt. Das hört sich ja auch auf den ersten Blick vernünftig an vielleicht. Aber lass uns doch da nochmal drüber nachdenken. Sprechen wir doch nochmal drüber. Lass uns doch nochmal da dem nachgehen. Macht es Sinn? Ich glaube, er hätte einfach den Mund aufmachen können und müssen, um mit seiner Frau zu reden. Und man mag sich auch gar nicht vorstellen in der Bibel, was da passiert wäre, wenn zum Beispiel der Isaak mit der Rebekka sich im Zelt hingesetzt hätten und gesagt hätten, jetzt müssen wir mal überlegen, wie wir das machen. In unserer Kultur ist es zwar so, dass der Esau die Hosen anhat und der Jakob eigentlich nur hinterher dackeln darf, aber irgendwie haben wir einen klaren Auftrag von Gott bekommen. Der Ältere wird dem Jüngeren dienen. Wie machen wir das jetzt? Wie kriegen wir das hin? Und vielleicht reden wir auch mal mit unseren Söhnen darüber und schweigen da nicht nur drüber. Also aktive Rolle zu übernehmen, das hilft manchmal, sich mal zu überlegen, was wäre denn, wenn das anders gelaufen wäre. Und kann man sich viele Geschichten drüber nachdenken, auch bei Abraham und Sarah. Ja, müssen wir jetzt noch länger vertrauen, mal drüber reden, wie machen wir das? In unserem Alter ist es zwar nicht mehr so wahrscheinlich, dass wir nochmal ein Kind bekommen können oder überhaupt ein Kind bekommen können, aber mal drüber reden und nicht einfach nur irgendwas machen und das passiv hinnehmen. Und ich glaube, das ist was, was wir in unserem Leben auch machen können. Ganz besonders die Männer. Ich glaube, in erster Linie zielt es auf die Männer ab, diese Passivität, weil sie mehr Verantwortung in der Ehe haben. Aber ich glaube, es gilt auch für ganz viele andere Bereiche. Als Ehemänner, dass ich mal mit meiner Frau drüber spreche. Wie ist denn das mit unserem Sandwich-Kind, das so ein bisschen drunter fällt? Der Erstgeborene, mit dem erleben wir mal alles Schöne. Das Letzte ist das Nesthäkchen, kriegt auch immer Aufmerksamkeit. Aber der in der Mitte oder die in der Mitte, die fällt doch irgendwie da aus der Rolle raus. Mit der machen wir doch gar nichts. Und nicht alleine und nichts Besonderes. Red mal drüber. Oder, hey, die Finanzen. Irgendwie, das läuft gerade nicht so rund bei uns. Ich habe Kurzarbeit. Was ist los? Wir müssen drüber reden. Aber ich kann nicht einfach nur sitzen und schweigen und die Kontoauszüge abheften. Das bringt nichts. Das führt am Ende zu Problemen. Oder dass ich einfach meine Frau mal in den Arm nehme und frage, hey, wie geht's dir? Was ist deine Not gerade? Oder was ist gut gerade? Was freut dich gerade? Wo läuft's gut? Was läuft gerade schlecht? Wo bist du gestresst? Wo kann ich helfen? Aktiv drauf zugehen. Was machen? Und ich glaube, das gilt nicht nur in erster Linie zwar schon für die Ehe, aber auch in anderen Bereichen. Im Job auch, wenn ich sehe, da ist was im Argen und da gibt es Entwicklungen, die irgendwie nicht gut sind. Da muss ich doch anfangen, aktiv drüber sprechen. Vielleicht eine Fehlerkultur entwickeln mit den Kollegen und sagen, wir müssen doch offen Fehler zugeben. Und das ist ganz interessant, was da manchmal rauskommt, wenn man manchmal was zugibt und sagt, das habe ich kürzlich falsch gemacht, das war grottenfalsch. Und dann hört man da eine Kollege zuerst, grumme, hat es mir auch schon passiert. Damals hat es halt keiner gemerkt. Oder so. Also man kann aktiv ganz viel erreichen, aber wenn man es totschweigt, dann wird es nichts, glaube ich. Dann ist die Gefahr zumindest groß, dass am Ende das passiert, was dem Adam passiert ist, dass man einen riesen Bockmist durch seine Passivität schießt und in die Sünde abgleitet. Und deshalb glaube ich, dass wir aus dem Sündenfall eben nicht nur raus oder mitnehmen können, dass da was ganz Schlimmes passiert ist, sondern auch quasi daraus lernen können, ein Stück weit, dass wir aktiv sein können, die Initiative ergreifen können und dass wir als Christen ja auch ganz privilegiert sind. Wir können immer Jesus um Rat fragen, hilf du mir zu zeigen und die Augen zu öffnen, wo ich vielleicht passiv bin. Man kann das ja nicht alleine aus eigener Kraft raus. Man kann immer sagen, Herr, hilf mir zu sehen, wo bin ich passiv, wo übersehe ich vielleicht was seit Jahren oder Monaten und eier da so vor mich hin und merkt es gar nicht. Oder lass auch mal einen Bruder oder eine Schwester an mein Herz ran und in mein Leben sprechen. Also wir haben eine riesige Chance, mit Jesus die Initiative zu ergreifen, mit seiner Hilfe aktiv voranzugehen. Und das wünsche ich mir für mein Leben immer wieder neu, aber auch für euch, die ihr hier sitzt, in euren Beziehungen, in eurem Job, die ihr zu Hause sitzt, in euren Familien, dass ihr aktiv seid, sprecht miteinander und diese Lehre aus dem Sündenfall mitnehmt, dass man diese Rolle von Adam, der auch nachher viel Gutes getan hat, da könnte man eine extra Predigt drüber halten, aber dass man das mitnimmt, wo er einen Fehler gemacht hat, passiv gewesen ist und da proaktiv im Leben ist. Wer da tiefer einsteigen will, der kann da anfangen, wo ich vor 15 Jahren angefangen habe. The Silence of Adam, Dr. Larry Crabb, das es auch auf Deutsch gibt, das Schweigen der Männer, wo ich den Titel für die Predigt geklaut habe, sozusagen. Also sehr zu empfehlen, da kann man ein bisschen weiter einsteigen. Das wünsche ich mir für mein Leben immer wieder, aber auch für euch und wünsche euch Gottes Segen da dabei, aktiv zu sein, loszugehen. Wir müssen keine Angst haben, wir müssen wegen unserer Scham nicht zu Hause bleiben und obwohl wir schuldig sind, ist uns vergeben. Wir müssen keine Angst haben. Wir können aktiv sein und was wagen, auch wenn es nachher vielleicht nicht perfekt wird. Aber mit Jesus ist es das Richtige. Amen.